Kultur-Podcast. Menschen, Märkte und Motive.
Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Mein Name ist immer noch Frank Zepp, Oberpichler. Wir sitzen natürlich im schönen Duisburg. Ich schaue über die Schulter. Es ist nicht sehr sonnig, aber auch nicht wirklich bewölkt. Es ist irgendwie so komisch grau, aber gar nicht so kalt. Und es hat heute noch nicht geregnet. Also alles deutet auf einen schönen Tag in Duisburg hin. Mir gegenüber sitzt heute die Claudia Ingenhillen. Hallo Claudia.
Hallo Frank.
Wie geht's dir?
Gut.
Das ist doch super. Du warst schon mal hier?
Ja.
Und wir haben gerade festgestellt, mit Erschrecken, das ist schon 6 Jahre her.
Ja.
Ich hätte gedacht, das wäre so vor 2 Jahren gewesen, aber tatsächlich sind es 6. Und damals hast du dein erstes Buch geschrieben?
Ja.
Es ging um deine Tochter, die schwer krank war.
Genau, krank weniger, sie war schwerst mehrfach behindert.
Gut, habe ich falsch ausgedrückt.
Krank war sie 4 Monate und danach gesund, aber schwerst behindert.
Okay. In diesen 6 Jahren ist eine Menge passiert.
Ja.
Deine Tochter ist mittlerweile verstorben.
Genau, vor 2,5 Jahren, also nicht ganz 2,5 Jahre, Januar 2024.
Ja.
Ist sie einfach eingeschlafen.
Okay. Du hast dann angefangen, als Poetry-Slammerin in Erscheinung zu treten.
Ja, schon ein bisschen vorher, noch als Lieschen lebte, habe ich die ersten Texte da geschrieben und ersten Auftritt gehabt.
Ja.
Und ja.
Und jetzt bist du auch noch Trauerbegleiterin.
Jetzt bin ich auch noch Trauerbegleiterin.
Also eigentlich ja ein irrer Weg, also so empfinde ich das zumindest. Ich sag mal von unserem ersten Treffen. Wir kennen uns zwar schon aus der Schule, aber das haben wir damals, glaube ich, gar nicht erzählt. Oder haben wir es doch erzählt?
Doch, haben wir damals auch erzählt.
Aber na, guck
können
mal,
wir auch gar nicht verschweigen, glaube ich.
Wiederholen wir es jetzt halt. Ja. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, in der Zeit ist viel passiert. Und ich habe mich natürlich gefragt, du bist jetzt Trauerbegleiterin mit dieser Geschichte im Rücken. Ich vermute mal, das war sicherlich auch so ein Stück, mit der Situation fertig zu werden, oder?
Ja, hinterher. Ich bin relativ spät auf den Gedanken gekommen überhaupt oder habe den Weg gefunden zur Trauerbegleiterin hin, weil die erste Zeit nach Lieschens Tod hat mir das Schreiben einfach sehr viel geholfen und da sind auch sehr viele Poetry-Texte entstanden, weil ich habe mir immer gesagt, die Gedanken, die ich jetzt habe, die habe ich später nicht mehr. Man vergisst, was man erlebt, während man trauert. Alles, was einen im Kopf rumspukt, alles, was passiert. Ich musste das einfach runterschreiben, auch um den Kopf frei zu bekommen und kam irgendwann halt auf den Dreh, das in diese Reimform, Gedichtsform zu bringen. Und bin dann auch auf die Bühne gegangen und habe es so an verschiedenen Orten auch vorgestellt. Und
jetzt glaube ich, dass das ganz schön hart ist, also mit so einer Geschichte solche persönlichen Texte dann auch vor Publikum zu bringen.
Ich konnte das irgendwie in dem Moment, wo es aus dem Kopf raus war, als es geschrieben war und wenn ich es vorlese, ist es für mich in dem Moment ein Text und ich muss versuchen, die Gefühle auszublenden, was aber meistens nicht geht. Mein Herz schlägt irgendwo bis hoch bis zum Kinn und ich fange, meine ich, immer von der Stimme her an zu zittern und so und man durchlebt das nochmal so, aber ich denke dann jedes Mal auch, ja, genau so war es. Und es hat mir sehr viel geholfen und ich habe auch Reaktionen aus dem Publikum immer gehabt, die dann kamen auch Eltern von beeinträchtigten Kindern, behinderten Kindern zu mir und sagten, ja, wir sind hierher gekommen, um einen schönen Abend zu verbringen. Und ich sage dann direkt, oh Gott, und da müssen sich meine Texte anhören. Und dann sagen die, nein, das ist so gut, wir fühlen uns so verstanden. Wir fühlen uns richtig verstanden und die merkten, sie sind nicht allein mit der Situation, aber haben selber noch nie so richtig in Worte fassen können oder so. Und ja, und der Weg zur Trauerbegleitung war nochmal ein ganz anderer, weil ich dachte eigentlich, ich bin alleine oder so, bin gut durch die Trauer gekommen.
Ja.
Klar, der Schmerz wird immer irgendwie da sein, der flacht ab im Alltag normalerweise, aber das Vermissen kann einem keiner nehmen. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe dieser gestern erst aus dem Bett rausgeholt irgendwie
verstehe.
So. Das wird einfach, glaube ich, auch immer so bleiben. Aber ich wusste bis dahin nicht, dass Trauer ein riesen Stressfaktor für den Körper ist.
Okay.
Ich wusste,
inwiefern?
Trauer ist purer Stress und fördert auch die ganzen Symptome zum Vorschein praktisch. Du kriegst kannst richtig hohen Blutdruck kriegen. Ich habe immer so einen Schlaftablettenblutdruck gehabt, so 100-60 und so. Auf einmal hatte ich 190-110.
Okay.
Mein Herz raste wie bescheuert und ich wusste nicht, wo es herkommt.
Okay, also medizinisch gab es dafür keine Indikation oder sowas?
Nee, ich bin zweimal in die Notaufnahme gegangen, weil ich Angst hatte, mich hinzulegen, weil ich denke, wenn das so weitergeht, dann kippe ich nachts um oder so.
Ja.
Und dann war da auch mal eine super nette Ärztin, die hat dann auch gesagt, nein, so sobald man anfängt, darüber nachzudenken, baut sich das auf. Und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Es baut sich so eine Spirale auf, praktisch. Und dann im Krankenhaus wurde es wieder besser und ich bin fast mit normalem Blutdruck wieder nach Hause gegangen.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, okay, dann fängt man an zu googeln. Trauer, Stress, was kann man machen?
Wobei dann, Dr. Google ja nicht immer so der beste Ratgeber ist, ne?
Oder? Nee, aber ist ja irgendwie so eine Volkskrankheit, ne?
Ja, ja, klar.
Man gibt es mal ein in die Suchmaske und guckt, was
mal
kommt.
Mal gucken,
raus.
Was kommt.
Genau.
Okay.
Und dann habe ich zum ersten Mal überhaupt auch so Trauerbegleitung gelesen.
Mhm.
Und habe ich gedacht, vielleicht brauche ich das doch mal. Mit jemand neutralem Dritten darüber zu sprechen, ob ich irgendwas falsch mache, ungeklärt ist oder ja. Und dann hatte ich bei einer Nummer angerufen.
Mhm.
Da wurden auch Gruppengespräche angeboten. Also ich habe mit einer Dame gesprochen, kam dann, ja, wir bieten Gruppengespräche oder Einzelgespräche an. Ach, und ich bin nicht so ein Gruppenhansel, sag ich mal. Ich habe gedacht, dann nehme ich ein Einzelgespräch.
Ja. War das denn ein wirtschaftlicher Träger oder war das ein kirchlicher Träger?
Ja, das war von einem alten Stift bei uns in Mörs. So.
Mhm.
Und dann hieß es, aber da muss ich sagen, die Gruppe ist umsonst, ein Einzelgespräch bei mir kostet 80 Euro die Stunde.
Mhm.
Und dann habe ich mich erstmal so, also ich saß schon, aber dann hätte ich mich nochmal hinsetzen können. Ich denke so, meine Güte, 80 Euro fand ich jetzt enorm viel.
Ja.
So. Und dann habe ich mich mal weiter schlau gemacht und bin dann auf Studienangebote dafür gekommen und habe gedacht, ich bin eher immer so autodidaktisch unterwegs und ich denke, meldest du dich mal an, lernst du das mal selber und vielleicht kann ich mir selber damit helfen. Ja.
Man sagt ja, die Hälfte der Psychologen sind nur Psychologen geworden, um sich selbst zu therapieren.
zu therapieren.
Okay.
In dem Fall war es aber, ich habe den Lehrstoff, sag ich mal, gefressen in dem Moment. Es war so viel Interessantes da drin und ich konnte mir auch selber helfen noch dabei, weil ich dachte, ich habe mit Lieschen, ich habe alles mit ihr geklärt. Aber bei mir kam über die Zeit, und ich glaube, das können sehr wahrscheinlich auch viele nachvollziehen, kamen Gedanken, ich hätte irgendwas versäumt. Mhm. Irgendwo mich vielleicht nicht genug gekümmert, nicht genug gemacht. Und von außen sagte jeder, so viel wie du gemacht hast, kann man gar nicht mehr machen. Oder alles in Ordnung. Aber wenn das jemand anders sagt und wenn man es bis man selber einsieht und...
Sind zwei Paar Schuhe.
Mhm. Und dann habe ich nochmal mit mir selber so, da bin ich mit mir selber nochmal ins Gericht gegangen und... dann hatte ich alles mit mir und Lieschen geklärt und habe ihr das auch nochmal gesagt. Und ich habe ihr auch gesagt, wie traurig ich bin, dass sie nicht mehr da ist, aber dass ich weiterlebe und dass ich mein Leben auch für mich weitergestalten muss und so. Und ja, ich habe mittlerweile wieder normalen Blutdruck, Herz spinnt nicht mehr rum, alles in Ordnung und... Also ich habe jetzt auch so Magnesium dazu genommen, noch so, also jetzt nicht so aus dem Röhrchen, das stinkt normaler, aber alles, was gut für die Muskeln ist, Herzchen ist Muskel, also alles so noch was Gutes gemacht und mir geht's wieder gut. Ne?
Mhm. Und diese Ausbildung, die beinhaltet, dass du das jetzt auch ausführen darfst?
Ja, das ist also, Trauerbegleiter nennen darf sich jeder.
Mhm.
Da müsstest du gar keinen Lehrgang machen, gar keine Ausbildung zu machen.
Psychologe darf sich auch jeder nennen. Unternehmensberater darf sich auch jeder nennen.
Kein geschützter Begriff so. Aber nur mit Lebenserfahrung hätte ich es nicht angehen wollen, weil ich denke, da muss ja noch mehr dahinter stecken. Und das war so eine Schulung noch. Erstens Trauern in verschiedenen Kulturen und immer an Fallbeispielen, wo man helfen kann, wie man helfen kann, was man nicht machen darf. Ich kann den Leuten zum Beispiel nicht sagen, wie sie zu trauern haben.
Nee, klar.
Weil dann würden sie ja meine Art der Trauer leben. Die müssen ja ihren Weg finden.
Mhm.
Und mega interessant. Und ich denke, ich war auch mal so ein Verfechter, wer nur Wissen aus Büchern hat, der hat halt Wissen aus Büchern.
Mhm.
Aber man kann Gefühle nicht lernen. Man weiß nicht, wie sich Bauchschmerzen anfühlen, bevor man sie mal hatte. Dann sagt man, haha, Bauchschmerzen, ja, aber man weiß es nicht. Und man kann auch Trauer nicht empfinden, wenn man selber noch nicht getrauert hat.
Oder theoretisch, zumindest diese extreme Form von Trauer, ne? Mhm.
Es gibt so viel von Leute, die um ihre Haustiere trauern, weil das auch Familienangehörige sind. Und um Partner, man kann aber auch trauern, wenn man seinen Wohnort verlassen muss. Mhm. Wenn man berufsbedingt vielleicht sein alles aufgeben muss und man ist auf einmal in einer anderen Stadt, man sitzt da und trauert einfach wirklich dem vorherigen Leben hinterher.
Ja gut, also ich sag mal, wenn man den Ort wechselt, geht damit ja häufig auch ein Wechsel der Bezugsgruppe einher, ne? Also
ja,
die ganze Nachbarschaft, Freundeskreis etc.
Genau.
pp. Wenn der verloren geht, ist das ja schon auch ein Schmerz. Ja, kann ich mir gut
es
vorstellen.
Es muss nicht unbedingt jemand sterben, um Trauer zu empfinden.
Okay, jetzt war dein Weg da aber ja ein anderer, deine Motivation ja sicherlich auch eine andere. Inwiefern hat dir denn, ich sag jetzt mal, diese Erfahrung, dass deine Tochter gestorben ist, bei dieser Ausbildung auch geholfen? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof.
Du
kommst ja quasi aus der Erfahrung dann, ne?
Ja, also die Erfahrung liegt ja eigentlich schon noch viel länger zurück, weil wir die erste Trauer damals hatten, als Lisa so schwer krank wurde. Mhm. Und dein Kind nicht mehr so war, wie man es eigentlich denkt. Du hast ein Neugeborenes und das wird sich entwickeln. Wir haben damals schon praktisch die Trauer auch durchlebt, weil du dem Kind hinterher getrauert hast, was nie mehr so sein wird, wie es gesund auf die Welt kam.
Mhm.
Du hast vermisst, dass sie nie krabbeln wird, nie sprechen wird, dass nie was kommen wird. Und das ist auch schon eine Trauer, dass du dich damit auseinandersetzt und das akzeptierst, um überhaupt weiterleben zu können. Weil das ist manchmal noch extremer. Oder bei meiner Mutter. Ich habe mehr getrauert, als sie hatte einen schweren Schlaganfall, durch den sie halbseitengelähmt war und sich dadurch auch mental verändert hat, weil sie auch immer quietschfidel war und auf einmal war sie ans Bett gefesselt oder nur in den Rollstuhl rein. Und ich habe zu der Zeit, als das war mit Krankenhaus und die Diagnose feststand, da habe ich die Trauerphase gehabt, die man normalerweise hat, wenn jemand verstirbt. Als sie dann hinterher gestorben ist nach 3,5 Jahren, war ich froh für sie, dass sie gehen durfte und dass sie erlöst war. Dieses, wenn man immer so hört, jemand war erlöst oder wurde erlöst oder so. Die schlimme Trauer, denke ich mal, haben auch Menschen oft, wenn eine schwere Diagnose kommt. Wenn jemand erfährt, er hat unheilbar Krebs oder so, dann fällt man auch schon in so ein Trauerloch, weil dann lebst du nicht munter und zufrieden weiter. Dann bist du todtraurig und alle Pläne für später, alles wird durcheinander gewirbelt. Und wenn der Fall eintritt und man hat so eine Leidensgeschichte hinter sich und derjenige darf letztendlich gehen, ist das so ein zweischneidiges Schwert. Du bist für denjenigen, freust du dich, dass er nicht mehr leiden muss und du selber, der Super-GAU ist eingetreten und du musst loslassen und du verlierst den Menschen. Es gibt kein Morgen mit neuen Erinnerungen. Du hast nur noch die alten Erinnerungen, die weiterleben dürfen, aber du hast halt du wirst keine neuen gemeinsamen Erinnerungen aufbauen. Und das ist so ein Schritt, den man verarbeiten muss im Prinzip.
Inwiefern hat dir diese Ausbildung denn bei deiner Verarbeitung geholfen? War das für dich ein Schritt, wo du jetzt aus der Beobachtungsperspektive sagen kannst, Mensch, das war damals genau der richtige Schritt für mich, in diese Ausbildung zu gehen, um mit dieser Situation auch entsprechend klarzukommen? Oder war das eher etwas, wo du sagst, Mensch, ich habe das erfahren und ich möchte jetzt Menschen, die eine ähnliche Trauer oder Menschen verloren haben und da sehr, sehr trauern, möchte diesen Menschen helfen auf diesem Weg?
Nee, das hat so den Abschlusspunkt gegeben, weil ich mit mir im Unrein war und an mir selber gezweifelt hatte, ob alles gut war. Und durch die ganzen Lerninhalte habe ich gesehen, dass das auch ganz normal ist bei der Trauer, dass das bei vielen dazugehört, dass man ungeklärte Sachen hat oder irgendwie. Und dadurch konnte ich wirklich, wirklich den Abschluss machen, dass ich sagen kann, ich bin mit der Trauer, mit Lieschen, bin ich durch. Mhm. Ich konnte sie wirklich, ich habe ihr schon ein Jahr, bevor sie gestorben ist, habe ich ihr gesagt, Lieschen, wenn du gehen möchtest, du darfst gehen. Weil das Leben wurde für sie nicht einfacher und ja, so. Ja, sie wurde stiller und ich wollte nie, man hört ja immer, dass viele sterben, wenn die Leute gerade aus dem Raum raus sind. Mhm. Machen die Augen zu, schlafen ein, wenn sie ganz alleine sind.
Mhm.
Und weil die sich gehalten fühlen oder verbunden, so stark verbunden fühlen, dass sie dem anderen zuliebe da bleiben. Und für mich wäre die schlimmste Vorstellung gewesen, ich wäre irgendwann ins Zimmer gekommen und Lisa wäre in der Nacht eingeschlafen und ich hätte es nicht mitbekommen.
Ja.
Also. Und ich wollte auch nie der Faktor sein, der sie hier hält, wenn ihr Körper so müde war und gehen wollte oder so.
Ja, okay.
Und deshalb hatte ich ihr gesagt, du darfst gehen, wenn du möchtest, du darfst gehen. Ich werde nicht die sein, die dich jetzt hier hält und das Leben schwer machen oder so. Und Lisa hatte, sage ich immer, so viel Vertrauen zu mir. Sie saß auf meinem Schoß und ist eingeschlafen.
Mhm.
Und das Herzchen hat aufgehört zu schlagen. Und dass sie das gemacht hat und das Vertrauen hatte, im Arm zu sterben und nicht einfach alleine für sich still und leise, finde ich, ist ein Riesengeschenk hinterher. Mhm. Ich weiß, es ist auch schwer anzuhören im Prinzip, weil das eigene Kind so gehen zu lassen, ist der absolute Super-GAU. Aber es ist für mich ein riesengroßer Vertrauensbeweis und auch Liebesbeweis von ihrer Seite gewesen, dass sie nicht irgendwie still und leise gehen wollte. Und ich weiß, auch bei ihr war es so, weil durch die Krampfanfälle, die sie hatte, ihr Herz hat einfach fast immer doppelt so schnell geschlagen wie ein normales Herz. Mhm. Und wenn sie einen Krampf hatte, ist das fast explodiert. Das hatte ich damals auch in dem Buch geschrieben, wie schnell das geschlagen hat und so. Und jedes Herz hat nur eine gewisse Schlagzahl.
Mhm.
Und wenn ihres immer doppelt so schnell geschlagen hat wie ein normales Herz, war mit 33, hat ihr Herz genug geleistet, so klein wie es war. Und sie durfte gehen. So schwer es für alle war, die ganze Familie. Und meine Tochter sagte auch mal, ich habe Lisa aber nicht gesagt, dass sie gehen darf.
Ja.
Na?
Ist sehr eindrücklich, wie du das erzählst.
Es tut mir leid, dass
alles gut. Umso bewundernswerter, muss ich ja ganz ehrlich sagen, finde ich diesen Weg, den du dann gegangen bist. Also auch mit dieser Erfahrung, dich A, auf die Bühne zu stellen, Texte zu präsentieren. Du hast ja jetzt nicht irgendwelche Witze vorgelesen von irgendjemand anders oder so, sondern du hast ja deine Texte, deine Empfindungen vor Publikum präsentiert und bist dann auch noch den Schritt gegangen, quasi eine begleitende Ausbildung dazu zu starten. Du hattest ja mit dem Thema vorher so gesehen nichts zu tun. Bist jetzt als Trauerbegleiterin aktiv. Wie ist das denn, also wenn du jetzt nach so einer persönlichen Erfahrung ja auch auf Menschen triffst, die vielleicht ein ähnliches Schicksal erlitten haben oder ein anderes, ne? Du hast ja eben schon gesagt, Mensch, es gibt auch Leute, die um ihr Tier trauern oder um den Verlust ihrer Arbeit, ihres geliebten Umfeldes, was auch immer. Wie ist das denn in so einer Situation dann für dich? Kommen dann vielleicht auch für dich wieder alte Erinnerungen hoch oder bist du da dann Profi? Wie muss ich mir das vorstellen?
Eine Kollegin fragte mich mal, also jetzt von meiner Teilzeitarbeit, die fragte, sagt sie, kannst du das? Und ich sagte so, ja, ich kann das. Weiß ich. Nein, sagt sie, kannst du das? Mental meinte sie, ob ich das. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich auch. Ich sag, meine Trauer ist meine Trauer und ich kann abgrenzen, ob das meine ist, von dem jemand erzählt oder also ob ich was damit persönlich zu tun habe, ob ich betroffen bin oder nicht. Aber ich kann das so gut nachvollziehen, wenn jemand erzählt von Dingen. Aber ich lasse es nicht an mein Herz ran, weil es nicht meine Trauer ist. Und von daher kann ich das abgrenzen und kann trotzdem, ich kann dann mit klarem Kopf urteilen im Prinzip und Fragen stellen, die vielleicht Klarheit bei dem anderen bringen und so.
Weil du die Situation schon in ähnlicher Weise durchlitten hast? Oder weil du es gelernt hast?
Man kann gar kein, einfach weil, ja, hört sich doof an, wenn man sagt, man hat schon viele Trauerfälle im eigenen Leben gehabt, sei es mit Eltern, Kind, mit Tieren, die man hat gehen lassen und Freunde, die ziehen mussten. Und ich wohne auch am Friedhof.
Mhm.
Ich gehe jeden Tag bei Lisa vorbei und ich treffe auch da so viele Leute. Ich habe schon mit so vielen Leuten auch im Vorfeld schon unabhängig von der Trauerbegleitung und so gesprochen, dass man so viel Einblicke hat in Wege der Trauer. Und eine ganz liebe Bekannte ist eine Mutter, die auch ihr Kind verloren hat. Die, auch die Tochter liegen 4 Monate, sind die nur auseinander. Und wir haben einen ganz anderen Draht zueinander, weil wir wissen, was bei dem anderen vorgeht. Und hört sich jetzt auch irgendwie seltsam an, aber so, ja, das Kind zu verlieren ist nur noch mal so, man verliert seine Zukunft in dem Moment.
Ja.
Eigentlich das, was von einem bleiben sollte, geht vor einem. Und wobei ihr Trauerfall noch einen ganz anderen Hintergrund hat als bei mir. So, dass das, man kann keinen Fall mit dem anderen vergleichen. Okay. Aber ich hatte den Tag zum Beispiel, bin ich auch einfach abends noch mal lang gegangen und es hockte eine junge Frau bei den Urnengräbern und heulte bitterlich. Und ich gehe immer mit dem Hund da lang, wir sagen Lisa noch mal gute Nacht und so. Und dann sind wir vorbeigegangen und ich habe immer so über die Reihen geguckt und sie hockte da. Und dann habe ich überlegt. Und das Schlimmste bei einer Trauer ist, wenn du ignoriert wirst. Viele Leute ziehen sich einfach zurück. Die denken dann, die möchten gar nicht angesprochen werden. Die möchten das mit sich ausmachen. Du störst nur und was weiß ich was. Und das ist ein ganz schlimmes Gefühl für Trauernde, wenn die auf einmal isoliert werden. Wenn die merken, die Leute trauen sich nicht an einen ran. Und die behandeln einen, als wäre man gar nicht da und wollen einen so in der eigenen Blase lassen.
Naja, weil Trauer in unserer Gesellschaft ja auch einen schweren Stand hat, glaube ich.
Hat einen schweren Stand, aber es ist einfach eine urmenschliche Sache,
absolut,
dass man trauert. Und so bin ich auch einfach durch die Reihen gegangen, bin zu der jungen Frau hin, neben ihr stehen geblieben und sie guckte mich an mit einem total verweinten Gesicht und habe ich nur gefragt, ob sie kurz jemand braucht. Und dann hat sie genickt und ich habe sie kurz in den Arm genommen, wir haben ein bisschen gesprochen und nach 2-3 Minuten habe ich gesagt, ich gehe wieder. Und dann sagt sie, Dankeschön. Und dann bin ich wieder gegangen und sie ist aber in dem Moment auch was zur Ruhe gekommen. Und das hat jetzt nichts mit Trauerbegleitung in Moment klar, zu tun. Das ist einfach,
dass man... menschliche Geste gewesen.
Genau, dass man rangeht, die Leute nicht alleine lässt. Sie hätte ja auch sagen können, brauche ich nicht, dann wäre ich weitergegangen. Aber man denkt dann immer, boah, da mische ich mich jetzt nicht ein. Oder was habe ich damit zu tun? Ich kenne die nicht. Und dann gehen die Leute einfach weiter und könnten vielleicht mit ganz kurzen Sachen helfen. Und es tut keinem weh. Und wenn der keine Hilfe braucht oder in dem Moment wirklich ganz alleine sein möchte, dann sagt er das auch. Und dann macht man auch nichts falsch mit. Aber manchmal hilft schon, einfach kurz in den Arm genommen zu werden und man merkt, man ist nicht alleine.
Findest du, dass das Thema Tod in unserer Gesellschaft eine zu geringe Rolle einnimmt?
Ich glaube, jeder hat Angst davor, selber zu sterben.
Gut, so. Das ist das eine, aber wir können ja...
Und Angst möchtest du umgehen?
Ich möchte keine Angst umgehen, nein, aber ich frage mich, ob wir vertrauter mit dem Tod sein könnten in der Gesellschaft. Also wir haben in der Schule nie über Tod gesprochen. Es gab vielleicht das ein oder andere Gedicht mal im Deutschunterricht, wo es um den Tod ging. Aber als ich studiert habe zum Beispiel, ich hab ja auch Soziologie studiert, da gab es dann plötzlich ein Proseminar, vielleicht war es auch ein Hauptseminar, ich weiß nicht mehr, da ging es zu dem Buch von Philipp Ariès, Die Geschichte des Todes. Und das Seminar war brechend voll. Also da hatte auch die Dozentin gar nicht mit gerechnet. Die hatte nur einen kleinen Raum gebucht. Und in diesem Raum, der eigentlich für 30 Leute war oder so, waren plötzlich 130. Also das war wirklich unfassbar. Und das war so ein tolles Erlebnis eigentlich auch in diesem Seminar, weil es einfach so überfüllt war. Und jeder das Gefühl hatte, da ist ein Thema, was mich enorm anspricht, wo man aber ganz wenig Infos bekommt, beziehungsweise Anlaufstellen hat in der Öffentlichkeit. Ja. Wir lesen, wenn wir die Zeitung lesen, jetzt hier Ukraine-Krieg oder so, dann lesen wir, wow, riesig Bombardement auf Kiew und so und dann in der letzten Zeile 3 Tote, 17 Verletzte. Aber wir lesen überhaupt nichts darüber, was das mit Menschen macht oder wie dort auch meinetwegen eine Form von Trauer gelebt wird, begleitet wird etc.
Aber denk mal drüber nach, wenn du irgendwelche Meldungen bekommst und zu den Meldungen sind dann jeweils schon Bilder von den Leuten. Zack, dann switcht das Gefühl schon ganz anders um. Dann nimmst du das schon viel persönlicher wahr. Dann denkst du, oh, die und die und die. Wenn da 3 Tote steht, Ist ja, das so? Das
kannst du ja jetzt nicht in Nachrichten Bilder von Toten zeigen.
Nein, aber das macht allein schon was mit einem. Das berührt einen schon viel mehr, wenn du passende Bilder dazu hast. Und der Tod wird einfach ganz oft totgeschwiegen. Mhm. Das ist ein Tabuthema oftmals noch, obwohl fast jeder damit schon in Berührung gekommen ist.
Der Tod aber gehört ja auch zum Leben, sagt man so lapidar, ne? Aber,
ja.
Aber das ist...
Ist einfach so. Ja. Jeder ist irgendwann mal dran und du kannst es durch, was weiß ich was, für eine Medizin nicht aufhalten. Mhm. Irgendwann stirbt jeder. Aber ich weiß nicht, ob es noch schwieriger ist, mit dem eigenen Tod umzugehen, als mit dem Tod von Menschen, die man gehen lassen muss.
Ja.
Weil dann bleibst du ja zurück und diese Lücke ist da. Oder wenn du gehst, hast du Angst um die Leute, die du zurücklässt.
Na gut, das werden wir vielleicht nicht erfahren, je nachdem, wie wir auch aus dem Leben scheiden. Ne? Also wir können ja durch einen Unfall, da machst du dir vorher diese Gedanken nicht.
Ich habe schon von Leuten gehört, wo schon mehrfach, die sagten, boah, ich bin gerade ein bisschen müde, ich leg mich kurz hin.
Mhm. Und dann war es das.
Dann war es das. Hingelegt, eingeschlafen, Herz ist stehen geblieben. Junge Leute auch, ältere Leute, das ist gar nicht so selten. Also ich wundere mich manchmal selbst, welche Fälle es da gibt. Wie das passiert, einfach nur sagen, ich lege mich kurz hin und dann schlafen die ein. Dann hört das Herz auf, ohne dass man vorher irgendwas gewusst hätte oder so. Und das finde ich schlimm, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich nochmal zu verabschieden oder so. Okay. Deshalb ist dieser alte Satz, geh nie mit Streit oder streitend ins Bett oder auseinander oder so. Weil es kommen nachher so viele Situationen, wo man dann zu seiner Trauer diese Reue nachher noch hat oder dieses schlechte Gewissen, boah, ich habe dem das und das noch als letztes gesagt oder hätte ich doch mal so und so. Mhm. Man kann einfach nichts mehr ändern. Der Tod ist wirklich dieser Punkt, wo du sagst, ich kann rückwirkend nichts mehr in der Zukunft irgendwie dann gut machen. Mhm. Ist nicht. Und vielleicht ist so ein bisschen mehr Harmonie im Leben oder so eine gute Vorbereitung auf den Tod.
Oder dass einfach mehr Achtsamkeit, ne? Dass man einfach ein bisschen sensibler miteinander umgeht oder achtsamer miteinander umgeht und nicht aus jeder Fliege einen Elefant macht. Und ja, sehr spannend. Ich hänge immer noch so ein bisschen an der Thematik, wie dieser Weg von dir entstanden ist. Und du hast mir jetzt mal so nebenbei auch noch gesteckt, du arbeitest gerade wieder an einem neuen Buch.
Ja.
Aber das hat dann jetzt nichts mit diesem Weg zu tun, oder doch?
Ja, es spielt am Friedhof. Welch Wunder.
Welch Wunder.
Weil es gibt auch nicht so viele, sag mal so, es gibt nicht viele Geschichten, die am Friedhof spielen. Und ich bin dadurch, dass ich direkt Zaun an Zaun da lebe und halt jeden Tag meine Tochter da besuche, viel unterwegs. Ich treffe viele Leute, man erlebt viel. Und viele sagen ja so, boah nee, Friedhof ist gar nicht meins. So der Friedhof, an dem ich lebe, so ein kleiner Dorffriedhof ist lebendig. Mhm. Der ist so lebendig. Und die Leute, das ist wirklich ein Kontaktort. Ein Ort gegen die Einsamkeit. Mhm. Und mein Protagonist ist halt jemand, der seine Frau auch urplötzlich verloren hat. Und natürlich tief in Trauer ist, todtraurig ist, aber auf dem Friedhof wieder zu neuem Leben kommt. Mhm. Und so dieser Gegensatz Friedhof und neues Leben und gehen lassen und kennenlernen und, das habe ich einfach angefangen, aber im Moment stocke ich, weil mir kam halt jetzt die Trauerbegleiterausbildung dazwischen.
Ah, ja.
Und, aber ich bin noch dabei und das wird dann auch irgendwann kommen und
spätestens dann sehen wir uns wieder.
Spätestens dann sehen wir uns wieder, ja. Also das soll ein positives Buch sein. Es soll also keins sein, was Traurigkeit hinterlässt, sondern was den Weg zeigt. Ja klar, so geht's auch. Man muss den Friedhof nicht meiden. Man muss nicht Angst vor den anderen Leuten haben und es entwickeln sich so viele tolle Gespräche da, wenn man offen ist.
Ja, nun, das klar.
Na, wenn man mit Scheuklappen rübergeht und nur die Gießkanne zum eigenen Grab trägt, nicht links und rechts guckt und dann wieder weg ist. Mhm. Aber wenn man die Augen aufmacht, man trifft wirklich super tolle Leute und erfährt gute Geschichten und kann auch positive Ansätze kriegen. Und all das soll so in dem Buch auch sein. Und na gut, jetzt in der Zeit hat es sich gewandelt. Eine der Frauen, die er da begegnet, die ist rein zufällig jetzt Trauerbegleiterin. Also das
kommt. Aber erzähl nicht zu viel.
Nein.
Spontan den Story-Twist. Aber okay.
Nee. Das Wichtigste weißt du nicht.
Ach,
nein.
Das Wichtigste weiß ich gar nicht.
Nein.
Kann mir ja denken. Was.
Nein.
Alles klar. Ja. Ich danke dir sehr für das Gespräch, auch für die Offenheit, mit der du dieses Thema, über das vielleicht gar nicht so viele Menschen so in der Form sprechen könnten, sprichst. und sage ja, herzlichen Dank. Das war der Ruhr-Podcast, eine neue Folge mal wieder. Ich glaube heute 167. Mein Name ist immer noch Frank Zepp Oberpichler und ich sage tschüss.
Tschüss.
Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive.